Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute was echt Spannendes auf dem Tisch. Und zwar Auszüge aus einem E-Book. Das heißt Kunstquiz-Kultspiel.
Mhm.
Die Idee ist erstmal total simpel. Du kriegst ein Bild und sollst sagen, wer es gemalt hat, wie es heißt und aus welcher Epoche es kommt. So ein klassischer Wissenscheck halt.
Mhm. Genau.
Aber als wir uns das für dich angesehen haben, ist uns was aufgefallen. Das ist viel mehr als nur ein Quiz. Es erzählt so eine... Ja, fast eine unbewusste Geschichte der Rebellion.
Ja, absolut.
Fast jede Epoche, die da auftaucht, ist eine radikale Antwort, ein Aufstand gegen die davor. Und genau diese Reise, diese Kunstrevolution, die wollen wir uns heute mal anschauen.
Das ist der springende Punkt. So ein Quizformat, das verleitet ja dazu, Kunst als so eine Sammlung von Fakten zu sehen. Daten, die man einfach abhakt.
Richtig.
Aber die Auswahl der Werke hier, die zeigt was ganz anderes. Die zeigt, dass Kunstgeschichte kein friedlicher Spaziergang ist, sondern eher so ein Schlachtfeld der Ideen.
Ein Schlachtfeld, das gefällt mir.
Ja, jede neue Stilrichtung hat die alte ja in Frage gestellt. Manchmal sogar verspottet.
Und so wird diese spielerische Herausforderung eigentlich zu einer Spurensuche.
Mhm.
Nach den großen Umbrüchen und den Motiven dahinter.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Bevor wir da voll in die Geschichte eintauchen, ganz kurz zur Spielanleitung. Die ist nämlich ziemlich charmant.
Mhm. Also für jedes Bild sollst du drei Dinge nennen. Künstler, Titel, Epoche. Pro richtige Antwort gibt's einen Punkt. Und wer als erster 30 Punkte hat, wird, und das ist echt der beste Teil, zum Kunstpapst ernannt. Kunstpapst. Ja. Also der Titel ist schon eine Ansage. Ich weiß nicht, ob ich den im Freundeskreis tragen wollte, aber das Ziel ist sportlich. Absolut. Aber das wirklich Interessante an den Regeln ist ein kleines Detail. Es gibt Zusatzpunkte für Anekdoten.
Ja, genau. Und das passt ja perfekt zu unserer Idee der Rebellion. Die drei Kernelemente, Künstler, Titel, Epoche, das sind sozusagen die Fakten, die Akte. Die geben uns den Kontext.
Mhm.
Aber die Anekdoten, die Geschichten drumherum, die verraten uns oft das Motiv. Warum hat ein Künstler mit allen Regeln gebrochen? Was hat ihn angetrieben? Diese Geschichten machen aus trockenen Daten erst eine menschliche, oft ja dramatische Erzählung.
Ein super Punkt. Und diese Erzählung fängt nicht sanft an. Wir werden direkt ins tiefste Ende des Beckens geworfen, in die Steinzeit.
Mm, ja. Eines der ersten Werke, das man erraten kann, ist die Venus von Willendorf. Ich war ehrlich gesagt schockiert, als ich die Datierung nochmal gesehen habe. Paläolithikum, also Altsteinzeit. Ungefähr 25.000 vor Christus. Wahnsinn.
Von da macht die Quelle einen Riesensatz zur Goldmaske des Tutanchamon, so um 1330 vor Christus. Und dann direkt weiter zur Nike von Samothrake, 2. Jahrhundert vor Christus. Das sind Zeitsprünge, da wird einem schwindelig.
Aber genau diese drei Sprünge, die etablieren sofort das Fundament. Sie zeigen die Entwicklung vom menschlichen Selbstbild, bevor die eigentlichen Rebellionen losgehen.
Ah, okay.
Du hast zuerst ein Fruchtbarkeitssymbol, die Venus. Die ist ja kein Porträt, sie ist eine Idee, eine Funktion, fast ein Werkzeug. Dann, Jahrtausende später, hast du bei Tutanchamon die Repräsentation eines gottgleichen Herrschers. Perfekt, ewig, aus Gold.
Total entrückt von allem Erdischen, genau. Und dann die Griechen mit der Nike. Plötzlich haben wir Bewegung, Dynamik, einen idealisierten, aber lebendigen Körper, der fast atmet. Das ist quasi die Erfindung des Menschen als Held seiner eigenen Geschichte. Dieses griechisch-römische Ideal wird zum Goldstandard, zur etablierten Ordnung für die nächsten 1500 Jahre. Und genau gegen diese oder für diese Ordnung wird dann gekämpft. Die nächste Station ist dann ja auch die Renaissance, der die Quelle einen riesigen Raum gibt.
Logischer. Da sind natürlich alle Superstars versammelt. Leonardo da Vincis Abendmahl, der vitruvianische Mensch, Michelangelos David, die Erschaffung des Adam. Das Quiz fragt hier ganz klassisch, was bedeutet Renaissance? Antwort: Wiedergeburt. Es ist also keine Rebellion, sondern eher so die Wiederentdeckung dieser antiken Perfektion, oder?
Genau, es ist die Perfektionierung des etablierten Ideals. Die Renaissance hier für Italien, so von 1420 bis 1530 datiert, die war besessen von der Idee, die Welt so präzise und ideal wie möglich abzubilden.
Mhm.
Man hat die Zentralperspektive quasi mathematisch erfunden, um perfekten Raum zu schaffen. Man hat Leichen seziert, um die menschliche Anatomie zu verstehen. Das sieht man ja bei Da Vinci und Michelangelo. Selbst ein Werk wie Dürers Feldhase zeigt diesen Drang nach wissenschaftlicher Genauigkeit. Alles war auf Ordnung, Harmonie und eine fast göttliche Perfektion ausgelegt. Diese Messlatte muss ja fast erdrückend gewesen sein.
Absolut. Ich bin ja übrigens über ein Detail gestolpert, das war mir nie so bewusst. Das Quiz stellt diese tolle Frage zu Da Vincis Abendmahl. Was macht Judas auf dem Bild? Eine Antwort ist: Salz umkippen. Und das ist richtig. Man sieht ihn mit einem umgestoßenen Salzfässchen. Ja, ein winziges Detail.
Genau das hat mir erst gezeigt, wie durchkomponiert diese Werke sind. War das damals üblich, solche kleinen visuellen Spoiler einzubauen?
Das war absolut zentral. In einer Zeit, in der viele Menschen ja nicht lesen konnten, waren Bilder die wichtigsten Erzählmedien. Jedes Detail hatte eine Bedeutung, war Teil eines visuellen Codes.
Okay.
Das umgestoßene Salz war ein bekanntes Omen für Unheil und Verrat. Da Vinci hat hier also nicht nur eine Szene gemalt, er hat sie psychologisch aufgeladen. Er zeigt uns diesen Moment der Anspannung kurz bevor alles zusammenbricht. Das ist meisterhafte Regie, nicht nur Malerei.
Wow.
Aber genau diese Perfektion, diese starren Codes, das ist es, was die erste große Rebellion provoziert.
Man könnte ja fast glauben, in dieser detailverliebten, perfekten Welt der Renaissance, da hätte die Kunst ihren Endpunkt gefunden. Aber das Quiz zeigt uns, dass auf diese Ordnung das pure Gefühl, ja fast das Chaos folgte.
Mhm.
Wir landen in der Romantik. Und der Star hier ist ganz klar Caspar David Friedrich, mit Werken wie Der Wanderer über dem Nebelmeer oder dem dramatischen Eismeer. Das ist doch eine komplette Abkehr von der Harmonie, oder?
Eine totale Rebellion gegen die kalte Vernunft der Aufklärung und diese glatte Perfektion davor. Bei Friedrich geht es nicht mehr darum, die sichtbare Welt abzubilden. Es geht darum, die unsichtbare, die innere Welt des Gefühls sichtbar zu machen.
Die Natur wird zum Spiegel der Seele.
Genau das. Der einsame Wanderer, der auf das Nebelmeer blickt, das ist der moderne Mensch, der sich allein und verloren in einer überwältigenden, gottgleichen Natur wiederfindet. Das Eismeer ist nicht einfach nur eine arktische Szene, es ist ein Sinnbild für gescheiterte Hoffnung. Das ist eine Kunst, die nach innen schaut. Und kaum hat man sich an diese gefühlvolle Schwere gewöhnt, präsentiert uns die Quelle den nächsten radikalen Bruch, den Impressionismus. Der nächste Schock.
Ja. Schlüsselwerk hier ist Claude Monets Impressionen beim Sonnenaufgang, das der Bewegung ja den Namen gab. Wenn die Romantik der Blick nach innen war, ist das hier die totale Umkehr, der Blick nach außen.
Genau, die nächste Rebellion. Die Impressionisten sagten im Grunde: Schluss mit dem ganzen Seelendrama und der mythischen Aufladung. Schauen wir uns doch einfach mal an, was wirklich da ist.
Aber was ist denn wirklich da?
Eben, nicht die ewige Form eines Felsens, sondern das flüchtige Spiel des Lichts auf seiner Oberfläche in genau diesem einen Moment. Und um das einzufangen, mussten sie alles über den Haufen werfen. Raus aus dem Atelier, rein in die Natur. Statt feiner, glatter Pinselstriche gab's schnelle, sichtbare Tupfer.
Das muss für die Leute damals doch ein absoluter Schock gewesen sein. Ich stelle mir vor, man kommt aus einer Ausstellung mit perfekt gemalten historischen Szenen und sieht dann diese scheinbar unfertigen Skizzen.
Es war ein gewaltiger Skandal. Kritiker schrieben, das seien ja keine Gemälde, sondern bloße Impressionen. Das war abfällig gemeint.
Aber die Künstler haben den Namen dann einfach übernommen.
Trotzig. Als Ehrentitel, genau. Sie haben die Sehgewohnheiten eines ganzen Jahrhunderts herausgefordert. Es ging nicht mehr darum, was man malt, eine Hafenszene, rudernde Menschen bei Renoir, sondern wie man es malt, wie man den Moment des Sehens selbst einfängt. Eine Revolution des Blicks.
Und ab da habe ich das Gefühl, überschlagen sich die Revolutionen. Das Tempo zieht wahnsinnig an. Nächste Station im Quiz ist der Postimpressionismus. Allen voran Vincent van Gogh.
Mhm. Van Gogh?
Mit der Sternennacht, den Sonnenblumen. Die Quelle beschreibt ihn sehr treffend als Übergang vom Impressionismus zum Expressionismus. Er rebelliert also schon wieder gegen die Rebellen.
Exakt. Künstler wie Van Gogh fanden den reinen Impressionismus zu oberflächlich, zu beliebig. Er wollte nicht nur den flüchtigen Schein der Dinge malen, sondern das, was er dabei fühlte.
Ah, okay.
Er nutzt die Freiheit der Impressionisten, die leuchtenden Farben, den sichtbaren Pinselstrich. Aber er überlädt sie mit seiner eigenen Emotion, bis die Sterne am Himmel zu wirbelnden Feuerbällen werden.
Und eine Zypresse wie eine dunkle Flamme aussieht.
Genau. Er malt nicht, was er sieht, sondern wie es sich anfühlt, es zu sehen. Und damit reißt er die Tür zur Kunst des 20. Jahrhunderts auf.
Und in diesem 20. Jahrhundert, da spalten sich die Wege der Rebellion dann ja komplett auf. Es ist, als ob das Quiz hier selbst den Turbo einlegt. Man springt von Stil zu Stil.
Ja, es wird unübersichtlich.
Nehmen wir uns nur mal zwei dieser Ismen raus, um zu sehen, wie radikal unterschiedlich die Antworten waren. Da ist auf der einen Seite Piet Mondrian. Seine Komposition mit Rot, Blau, Gelb, pure, fast mathematische Ordnung. Linien, Grundfarben.
Mondrian und seine De-Stil-Kollegen suchten nach einer universellen Harmonie, einer Art spiritueller Ordnung hinter dem Chaos der Welt.
Als Antwort auf den Ersten Weltkrieg.
Genau. Das war ihre Rebellion gegen die Willkür der Natur und die Zerstörung. Sie wollten eine neue, utopische Welt bauen, die auf reiner, klarer Geometrie basierte. Eine Kunst zur Heilung der Seele durch absolute Reduktion.
Und als totalen Gegenpol dazu nennt das Quiz den Dadaismus. Mit einer Collage, die den fantastischen Titel trägt, das menschliche Auge und ein Fisch, letzterer versteinert. Großartig.
Das klingt nach dem exakten Gegenteil von heilender Ordnung. Das klingt nach purem Unsinn. Und das sollte es auch sein. Dada war die Rebellion gegen alles. Gegen bürgerliche Kunst, gegen Vernunft, gegen Logik, die in ihren Augen in den Wahnsinn des Weltkriegs geführt hatte.
Wenn die Welt keinen Sinn ergibt, warum sollte die Kunst es tun?
Eben. Also schufen sie Antikunst. Aus Zufall, aus Müll, aus Provokation. Mondrians Rebellion war der Versuch, eine neue Ordnung zu schaffen. Die der Dadaisten war, jede Form von Ordnung lustvoll zu zerstören.
Und diese Beschleunigung gipfelt dann bei Andy Warhol und seiner Marilyn. Pop-Art. Ist das dann die letzte Rebellion? Die Rebellion gegen die Idee von Kunst selbst?
In gewisser Weise ja. Warhol rebelliert gegen den Mythos des genialen Künstlers, der in seinem Atelier leidet. Er nennt sein Atelier The Factory.
Die Fabrik. Und produziert Bilder im Siebdruckverfahren, wie man T-Shirts bedruckt. Er rebelliert gegen die Trennung von hoher Kunst und kommerzieller Kultur, indem er Suppendosen und Filmstars zu Ikonen macht. Er sagt, alles in unserer modernen Welt ist Oberfläche. Alles ist ein Produkt, auch die Kunst. Das war für viele der letzte zynische Tabubruch.
Absolut.
Was nehmen wir also aus diesem kleinen Kunstquiz mit? Für mich ist es am Ende keine Liste von Namen mehr. Es ist vielmehr eine Landkarte der menschlichen Unruhe.
Mhm. Eine Kette von Reaktionen. Die Romantik rebelliert gegen die Vernunft. Der Impressionismus gegen das Drama der Romantik. Der Expressionismus gegen die Oberflächlichkeit des Impressionismus. Und die Moderne zerfällt in unzählige Rebellionen gegen alles, was davor war. Genau das ist der Gewinn. Nicht der Kunstpapst zu werden, sondern diese Dynamik zu verstehen. Zu sehen, dass Kunst kein stilles Wasser ist, sondern ein reißender Fluss, der ständig sein Bett ändert.
Mhm. Jede Generation von Künstlern stand vor der Frage: Akzeptieren wir die Regeln der Alten oder sprengen wir die Fesseln? Die Kunstgeschichte, so wie deine Quelle sie uns zeigt, ist die Geschichte dieser Sprengversuche. Ein lautes, oft wütendes Gespräch über die Jahrhunderte. Zum Abschluss habe ich noch einen Gedanken für dich. Er kam uns beim Durchgehen der Quellen. Das Quiz erwähnt den Maler Francisco de Goya und merkt an, er sei schwer zuzuordnen, weil er mit den Idealen seiner Zeit bricht. Er war ein Rebell, der in keine Schublade passte.
Ja, stimmt. Das wirft eine spannende Frage auf, die über das Quiz hinausgeht. Wer sind eigentlich die Goya-Figuren von heute? Welche Künstlerinnen und Künstler brechen so radikal mit den Konventionen unserer Zeit, dass ein zukünftiges Kunstquiz sie kaum noch einordnen könnte? Und vielleicht noch wichtiger, wogegen genau rebellieren sie?